Lasst uns gemeinsam das Wort aufschlagen, aus dem wir heute einige Gedanken herausziehen werden, im Johannesevangelium Kapitel 19, Verse 40 bis Kapitel 20, Vers 18 lesen wir. Und in unserer Gemeindebibel, in der Schlachter 2000 Übersetzung, ist es die Seite 1209. 1209, Johannes 19, 40 bis Johannes 20, Vers 18. Das ist das Wort des Herrn. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Bis hierhin. Wenn ich euch jetzt eine Frage stelle: Wann habt ihr das letzte Mal eine Botschaft über die Auferstehung Jesu gehört? Vermutlich werden die meisten sagen, oder vielleicht denkt ihr das jetzt auch, das letzte Mal zu Ostern vor einem Jahr, oder? Es ist leider eine Tatsache, dass viele, wenn sie über die Erlösung sprechen, überwiegend über den stellvertretenden Tod Jesu sprechen, nicht aber so sehr über die Auferstehung. Ein Christ hat einmal gesagt: Viele Christen, die an die Auferstehung Jesu glauben und diesen Glauben an jedem Ostersonntag bekräftigen, tun es nur, um ihn anschließend für den Rest des Jahres zurück in die Schublade zu legen, weil sie nicht recht wissen, was sie damit anfangen sollen. Christen versuchen, und es ist auch sehr wichtig, über die stellvertretende Erlösung, die wir in Jesus Christus in seinem Tod, über den wir auch am Freitag eine Botschaft gehört haben, zu sprechen. Aber es ist keine ganze Sache, wenn wir nur darüber sprechen, nicht aber über seine Auferstehung. Bibelstellen wie Römer Kapitel 4, Vers 25, wir haben die heute auch gelesen als Zusicherung unserer Vergebung und auch bei der Kinderansprache haben wir es kurz erwähnt, zeigen uns, dass sowohl der Tod Jesu, der stellvertretend für uns war, als auch die Auferstehung unbedingt zu der Lehre der Errettung gehört. Das Kreuz und die Auferstehung zusammen und nur zusammen bringen die neue Schöpfung in unsere Gegenwart hinein. Diese neue Schöpfung ist die allmächtige Kraft, durch die Gott die ganze Welt heilt und neu macht, neu gemacht hat. Warum ist Ostern ein so wichtiger Tag für uns Christen? Es gibt eine Reihe von Gründen, auf die wir jetzt aufzählen können, aber ein wichtiger Grund unter ihnen ist, dass der Bericht über Jesu Auferstehung alle weltliche Denkmuster, die es gibt, und es gibt so viele, konfrontiert und sie stört. Und genau das zeigt uns heute unser Text. Was möchte ich damit sagen? Wir nähern uns der Welt und auch unserem Leben immer mit einem Denkmuster. Auch wenn es uns nicht so bewusst ist, aber das ist so. Und achte mal das nächste Mal darauf, wie du auf Situationen reagierst. Und dann wirst du merken, du hast die Situation mit einem bestimmten Denkmuster, den du aus deiner Erziehung hast, den du aus deiner Prägung hast, aus deiner Weltanschauung, aus dem, welche Werte du hast, was du als kostbar ansiehst und nicht, welche Annahmen du hast, und du näherst dich mit diesem Denkmuster jeder Situation. Ein Beispiel. Wenn du nach Hause kommst und die Haustür weit offen ist, was wirst du denken? Jemand hat vergessen, sie zuzumachen, oder? Niemand ist da, die Haustür ist sperlenweit offen. Was ist da wieder los? Was haben die Kinder wieder gemacht? Gespielt, wieder vergessen und so weiter. Warum denken wir gerade, oder die meisten von uns denken gerade das? Warum denken die wenigsten von uns, dass ein Einbrecher sich Zugang verschafft hat? Nun, weil wir es aus der Erfahrung kennen, weil wir es schon immer wieder gesehen haben. Das ist ein Muster. Wir haben schon immer wieder unseren Kindern gesagt, schließt die Tür zu. Wir haben keinen Mai-Monat. Und so weiter. Wenn du auf der Straße einen 100-Euro-Schein findest, was wirst du denken? Jemand hat es verloren. Warum wirst du nicht denken, dass jemand bewusst diesen 100-Euro-Schein da liegen lassen hat, damit du es findest und glücklich sein kannst? Nun, weil niemand einfach so einen 100-Euro-Schein, besonders nicht jetzt zu unserer Zeit, auf der Straße liegen lässt. Das passt nicht zu dem Alltag, das passt nicht zu den Menschen. Und das zeigt, dass wir in einem Denkmuster sind. Wenn wir zur Arbeit fahren, dann erwarten wir, einen Parkplatz und eine Firma vorzufinden, in der wir schon arbeiten. Wenn wir nach Hause kommen, so erwarten wir, die Familie anzutreffen, so wie wir sie immer kennen. In unserem Denken gibt es ein Muster und genau so nehmen wir die Welt wahr. Und manchmal passiert es, dass unsere Erfahrung durch eine Tatsache, die Erfahrung, durch das wir die Denkmuster entwickeln, auf bestimmte Situationen zu reagieren, dass diese Erfahrung durch eine Tatsache über den Haufen geworfen wird. Heutzutage schauen wir vielleicht etwas genauer in unser Geldbeutel, als wir es früher getan haben, weil einfach alles teurer geworden ist. Und wir erwarten, wenn wir zum Beispiel, wir als eine sechsköpfige Familie, irgendwo, ja, wir kaufen einmal in der Woche ein, und wenn ich einkaufen fahre, dann erwarte ich, dass ich ungefähr für einen Wocheneinkauf für uns als Familie ungefähr 250 Euro bezahlen werde. Wenn wir Januar haben, dann erwarten wir, und vielleicht der nächste Januar wird noch schlimmer sein als der letzte, eine Nachzahlung von Gasrechnung oder von Stromrechnung. Und plötzlich wird unsere Erwartung über den Haufen geworfen. Anstatt dass wir Geld nachzahlen müssen, bekommen wir einen Bescheid, dass wir Geld gutgeschrieben haben bekommen. Dass wir Geld zurückbekommen. Und was hoffen wir dann oft? Hoffentlich ist da kein Fehler passiert, oder? Besonders wenn wir die Steuer den Steuerausgleich machen. Hoffentlich ist da kein Fehler passiert und wir glauben es auch kaum, bis wir wirklich das Geld auf dem Konto haben und ja, wir haben wirklich so viel zurückbekommen. Warum ist es so? Weil wir erwarten, dass wir heute mehr als früher mehr Geld verlieren, als wir es zurückbekommen. Nun, was hat das alles mit der Auferstehung zu tun? In unserem Text treffen wir drei Menschen, die genauso handeln, wie wir in allen Situationen handeln. Wir treffen an Maria Magdalena, wir treffen Simon Petrus und auch Johannes. Sie schauen genauso wie auch jeder von uns auf die Welt mit einer eigenen Brille. Maria, als sie unterwegs zum Grab war, erwartete sie, dass das Grab leer war. Sie erwartete, dass der Stein vor der Öffnung immer noch so steht, wie sie es gesehen hat, wie die Menschen den Stein vor dem Grab gerollt haben. Und als sie sah, dass der Stein weggerollt war, dass das Grab leer ist, dann nahm sie menschliche Ursachen an, denn das war ihre Erfahrung. Der weggerollte Stein war wieder für Maria ein Beweis, dass das Böse über das Gute gesiegt hat. Habt ihr gemerkt, welche Annahme sie durch diese Realität gemacht hat? Dreimal bezeugt sie es. Im Vers 2 lesen wir, dass sie zurück zu den Jüngern läuft, zu Simon und zum Johannes. Das ist der Jünger, der von sich so spricht, den Jesus lieb hatte. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Auch auf die Frage der Engel, warum sie weint, antwortet sie im Vers 13, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und selbst auf die Frage von Jesus, Frau, warum weinst du, antwortet sie genauso, wenn du ihn weggenommen hast. Aus ihrer Erwartung, aus ihrem Denkmuster, traf sie eine Annahme, dass es so und so ist. Und diese Annahme war natürlich falsch, wir sehen es aus der Schrift. Aber wie war die Reaktion ihrer Annahme? Im Vers 11 lesen wir, und Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Johannes beschreibt uns hier die Reaktion auf eine falsche Annahme, die Maria durch ein Denkmuster, das entstanden ist durch ihre Erfahrungen im Leben, gehabt hat. Maria hat schon immer wieder in ihrem Leben gesehen, dass das Böse das Gute besiegt. Sie hat es erst vor drei Tagen gesehen, als die ganze Menschenmenge sich zusammengeschlossen hat und das Gute, Jesus Christus, den einzigen vollkommenen Menschen, den Messias, so grausam in den Tod weggeschickt haben, ihn gekreuzigt haben. Und jetzt der weggerollte Stein war wieder mal ein Beweis, dass das Böse über das Gute gesiegt hat. Und deswegen ihre Reaktion, sie weint. So ist es auch in unserem Leben, nicht wahr? Wenn wir auf Grundlagen unseres Denkmusters, wie wir auf die Situationen sehen, falsche Annahmen treffen. Gerade wenn wir bei dieser offenen Tür bleiben. Wir vermuten falsche Motive oder böse Motive. Was hast du dir dabei gedacht? Wir müssen doch die Rechnungen nachzahlen. Wie viele Stunden war die Tür offen? Es kommt Nachzahlung. Und was ist dann? Dann zahlst du von deinem Zeitungsgeld und so weiter. Ja, es gibt verschiedene Reaktionen, wie wir auf Situationen reagieren, einfach weil wir falsche Annahmen treffen. Sei es von unseren Kindern, die kommen, oder von unseren Mitmenschen. Und dann sagen wir und übertreiben und sagen, nun ist alles zu spät, nun schaffen wir es nicht mehr, nun ist alles zerstört, du hast alles kaputt gemacht. Und dann ist es immer Gnade Gottes, wenn wir durch unsere Mitmenschen zurechtgewiesen werden. Was ist eigentlich hier los? Warum regst du dich so auf? Wieso schreist du so? Genau das Gleiche geschah auch mit Maria. Ihr wurde zweimal die gleiche Frage gestellt. In Vers 13 lesen wir, und diese, die zwei Engel, sprachen zu ihr, Frau, warum weinst du? Und auch Jesus selbst im Vers 15 stellt genau die gleiche Frage. Frau, warum weinst du? Nun, wir können uns dessen sicher sein, dass die Engel und auch Jesus nach dem Grund gefragt haben, nicht weil sie nicht wussten, warum Maria weint, sondern sie stellten ihr die Frage, weil sie wussten, dass ihre Tränen aus einer falschen Sicht auf das, was passiert ist, fließen. Ihre Tränen flossen aus einer falschen Annahme, aufgrund einer falschen Annahme, wie sie auf die Welt sieht. Und wie sieht die Welt von Maria aus? Das Böse besiegt immer das Gute. Das war ihre Annahme. Petrus und Johannes, sie haben genau die gleichen Denkmuster, oder nicht die gleichen wie Maria, aber auch ihre Denkmuster. Maria, sie hat ihnen ja gesagt, dass sie den Herrn weggenommen haben. Wir haben es gelesen im Vers 2. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Das erzählt sie, Maria erzählt es Petrus und Johannes. Und was machen sie? Sie rennen los. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass sie Maria zuerst mal geglaubt haben. Ja, wenn sie das so sagt. Wir sind ja als Christen dazu berufen, auch in diesem Bezug etwas naiv zu sein. Ja, leichtgläubig zu sein. Es ist etwas Gutes, wenn man gleich nicht alles in Frage stellt, wenn jemand etwas erzählt. Aber Petrus und Johannes werden in ihrem Denkmuster auch überführt. Sie rennen los. Und wie werden sie überführt? Wir lesen im Vers 5. Kapitel 20, Vers 5. Und er beugte sich hinein, es geht hier um Johannes, und sah die leinenen Tücher da liegen. Ging jedoch nicht hinein. Diese Tatsache war ein Beweis für Johannes, dass Jesus nicht gestohlen sein könnte, dass sein Körper nicht gestohlen sein könnte. Sie rannten los zum Grab, um wirklich sich davon zu überzeugen, ist er wirklich gestohlen worden. Doch als sie zum Grab kamen, wurde ihr Denkmuster über einen Diebstahl des Leibes Jesu über den Haufen geworfen. Wie? Ja, wir haben es gerade gelesen, durch die leinenen Tücher. Der Diebstahl macht überhaupt keinen Sinn hier. Wäre Jesu Körper gestohlen worden, würden die leinenen Tücher ebenso nicht dort sein. Niemand, der die Leiche stehlen wollte, würde sie zuerst auspacken und niemand, der das Grab ausrauben wollte, würde die wertvollen Tücher, wie sie damals waren, zurücklassen. Das Denkmuster von dem Diebstahl Jesu Körpers ist bei Petrus und Johannes über den Haufen geworfen worden. Und auch lesen wir in Vers 6 und 7 eine weitere Bestätigung, dass Jesus nicht gestohlen oder dass sein Körper nicht durch einen Diebstahl oder durch ein Verbrechen geschehen entwendet wurde. In Vers 6 lesen wir, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Nun, es geht hier nicht um den Ort, es geht hier nicht um den Gedanken, dass der Ort irgendwie heilig war. Nein, er war ein besonderer Ort, das heißt ein extra Platz, vielleicht irgendwo eine Erhebung in der Höhle, wo dieses Schweißtuch zusammengerollt gelegen ist. Und das war auch für Petrus eine Bestätigung, Jesus konnte nicht gestohlen sein. Weil wenn hier ein Verbrechen stattgefunden hat, dann ist hier keine Ordnung, wäre hier keine Ordnung, dann wäre alles durcheinander. Aber dass das Schweißtuch zusammengerollt für sich allein an einem extra Ort gelegen ist, das spricht dagegen. Und wir lesen das im Vers, obwohl Johannes, von ihm lesen wir im Vers 8, dass er danach auch, als Petrus in das Grab hineinkam, auch in das Grab hineinging und er sah und glaubte. Und was er hier glaubte, sagt uns die Schrift nicht. Wir können uns vielleicht denken, dass er anfing, darüber nachzudenken, worüber Jesus gesprochen hat. Aber grundsätzlich war es noch so, wie es auch im Vers 9 heißt, und sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Aber es war vielleicht ein Funke Glaube im Johannes gewesen, aber grundsätzlich sind sie wieder heimgekommen und völlig, ein anderer Evangelist spricht uns darüber, verwirrt über das, was hier geschehen ist. Sie waren völlig verwirrt über das, was hier geschehen ist. Gestohlen könnte er nicht sein. Ihre Welt war vielleicht logischer als die von Maria, aber deswegen konnten sie dennoch nicht erfahren, was mit Jesus passiert ist. Und so sind sie wieder heimgegangen. Maria, Petrus und Johannes werden hier mit der Realität der Auferstehung Jesu konfrontiert, auch wenn sie es noch nicht wissen. Und sie werden herausgefordert, ihre Denkmuster, so wie sie die Welt aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer Erziehung, aufgrund ihrer Prägung wahrnehmen, in Frage zu stellen, ja sogar aufzugeben. Jesus konfrontiert die Menschen auch heute noch. Es bedeutet nicht, dass unsere Erfahrung keinen Wert hat. Es ist gut, Erfahrung zu sammeln. Aber wichtig ist, und das sehen wir hier in der Schrift, unsere Erfahrung darf nicht zu einer Grundlage für unsere Hoffnung werden. Weil sonst werden wir aufgrund unserer Erfahrung die Welt so annehmen, wie wir sie kennen, wie sie ist. Und wir werden ganz schnell in gefährliche Fahrwasser geraten, weil wir es von dem Wort Gottes, von der Realität, von der Wahrheit getrennt haben. Unsere Erfahrung, unsere Wertschätzung, unsere Weltanschauung, so wie wir der Welt begegnen, muss durch das Wort Gottes getränkt werden. Unsere Hoffnung besteht nicht in etwas, was wir gelernt haben, sei es in der Schule oder sei es noch irgendwo von anderen Menschen außerhalb des Wortes Gottes, sondern unsere Hoffnung liegt in dem Werk, was Jesus Christus vollbracht hat, in seinem stellvertretenden Tod und in seiner Auferstehung. Und wie löst hier Gott dieses Denkmuster von diesen drei Menschen? Nun, er gibt sein eigenes Muster oder er offenbart sein eigenes Muster. Er offenbart die Wahrheit. Wenn wir hier genau schauen in unseren Text, werden wir das Muster Gottes in unserem Text erkennen. Es ist das Muster des Gartens. Maria denkt nicht umsonst von Jesus im Vers 15, dass er der Gärtner ist. Während sie weint, steht sie in einem Garten. Und was hat der Garten mit der Auferstehung zu tun? Es ist nicht der erste Garten, über den die Schrift hier spricht. Der erste Garten wird bei der Schöpfung erwähnt. Wir lesen in 1. Mose 2,8: Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Die Bibel sagt uns, dass Gott am Anfang alles so wunderbar gemacht hat durch sein Wort. Und ganz zum Schluss pflanzte er einen Garten, wo er den Menschen, die ersten Menschen, unsere ersten Eltern, Adam und Eva, hineinsetzte. Er machte sie aufrecht, er machte sie gut, er machte sie vollkommen, heilig und gerecht, liebevoll. Und sie waren ausgestattet mit einem guten Willen, das Gute zu wollen und es auch zu tun. Und Gott forderte sie auf, ihm als ihrem guten und liebevollen König zu gehorchen. Und alles war perfekt. Es gab keinen Tod, es gab keine Krankheit, es gab nichts Böses, es gab noch keine Sünde in der Welt. Aber dann entschieden sich unsere ersten Eltern, sich dem Königtum Gottes zu widersetzen. Sie entschieden sich, gegen seine Herrschaft zu rebellieren, obwohl er sie segnen wollte. Und mit ihrer Rebellion, mit ihrer Sünde brachten sie Tod und Unordnung, Böses und Zerstörung. Nicht nur in diese Welt und in die Schöpfung, sondern als allererstes in ihre eigenen Herzen. Sie wurden getrennt von Gott. Und so wurde die menschliche Natur verdorben in diesem ersten Garten. Der erste Garten sagt uns, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Eine verwirrende Kombination aus dem, was gut und richtig und schön ist, zusammen vermischt mit dem, was verdreht, was böse und hässlich ist. Gott hat die Welt und die menschliche Natur perfekt gemacht, aber die Menschheit hat beides zugrunde gerichtet. Aber die Geschichte endet nicht in diesem ersten Garten. Denn Gott hat seine Welt und seine Geschöpfe nicht sich selbst überlassen. Und das führt uns zum zweiten Garten. Der Garten Gethsemane. Wir lesen in Johannes Kapitel 18, Vers 1, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Hier finden wir Jesus Christus, der sich darauf vorbereitet, und wir haben das am Freitag darüber nachgedacht, seine Mission zu erfüllen. Und Jesus ist hier kein bloßer Mann. Er ist Gott selbst, der Fleisch gewordene Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Folgen unserer Sünden und der Rebellion, die im ersten Garten stattgefunden hat, in diesem zweiten Garten auf sich zu nehmen, wo er so stark gelitten hat, als er den Zorn seines herrlichen und heiligen Vaters an unserer Stadt getragen hat. Und obwohl er stattdessen seinen eigenen Weg hätte suchen können, er hat es ja sogar gebetet, wenn der Kelch an mir vorübergehen könnte, aber nicht so, wie ich will, sondern wie du willst, hat er gebetet. Das alles stand in diesem zweiten Garten. Und er ging letztendlich ans Kreuz und er blutete dort und starb für unsere Sünden. Er starb den Tod, den wir verdienten. Und das führt uns zu dem dritten Garten. In unserem Text, wie wir gelesen haben, Johannes 19, 41, es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. In diesem Garten, in diesem dritten Garten, wurde der Fluch, der im ersten Garten entstanden ist, umgekehrt. Wo die menschliche Rebellion, der Einfall von Sünde und Tod in diese Welt, in dem ersten Garten herbeigeführt hatte, jetzt in diesem neuen Garten, in diesem dritten Garten, ist die Liebe und der Gehorsam Jesu eingefallen und brachten Leben, Gerechtigkeit für diese Welt und Frieden. Und das führt uns zum vierten Garten. Der letzte Garten, der am Ende sein wird. Wir lesen im Hesekiel 36, 34 bis 36. Und das verwüstete Land, hier spricht Gott selbst, das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet dalag, vor den Augen aller, die vorübergingen. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wieder Garten Eden geworden, und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Und die Heidenvölker, die rings um euch her übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete bepflanzt. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch tun. Und wir lesen die Erfüllung in Offenbarung 22, 1 bis 5. Und er zeigte mir, sagt Johannes, einen reinen Strom. Und hier ist die Sprache, die über einen Garten spricht. Einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der vierte Garten. Und damit sehen wir das Muster Gottes über diese Sprache des Gartens, wohin es uns führt. Es führt uns in die ewige Seligkeit, wenn wir in Christus sind. Und Maria, während sie, man könnte sagen, vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, der Garten, der genau darauf hinweist, dass das, was im ersten Garten geschehen ist, umgedreht wurde, wo Maria immer wieder dachte, in ihrem Leben aus ihrer Erfahrung, dass das Böse das letzte Wort hat, hat Christus ihr mit diesem Wort Maria gezeigt, dass Gott das letzte Wort hat. Wo er gesagt hat, Maria, wurde ihr Denksystem über den Haufen geworfen und sie antwortet ihm, Rabuni. Ihr altes Denksystem, ihre alte Geschichte ist zerstört, über den Haufen geworfen. Und sie umarmt Jesus, und während sie ihn umarmt, umarmt sie eine neue Art, die Welt zu sehen. In dem Licht des stellvertretenden Todes Jesu und seiner Auferstehung. in dem Licht der ewigen Herrlichkeit, die alle erwarten wir, die in Christus sind. Jetzt weiß sie, dass sie nicht in einer Geschichte lebt, in der das Böse das letzte Wort hat, sondern sie lebt in der Geschichte und das ist die Realität, wo Gott das letzte Wort hat. Und so können wir das genauso auch für unsere Situationen als Ermutigung uns davon überzeugen lassen. Egal in welcher Situation du bist und wie schlimm es zurzeit auch in deinem Leben auszusehen hat. Du siehst nicht einen Lichtblick, sondern scheinst in der Dunkelheit zu leben. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort kommt von Gott. Er hat in Zeit und Raum gehandelt, um uns zu retten. Und alle, die in Christus sind, gehören zu ihm und werden mit ihm sein. Und Gott zerstört diese Denkmuster, die jeder von uns hat, immer noch. Und er konfrontiert uns immer noch durch die Schrift, die wir heute gelesen haben. Er tut es durch die Fakten der Geschichte, über die wir heute nachgedacht haben, nämlich, dass der Grab Jesu wirklich leer ist und dass Jesus heute lebt und dass er zu Rechten Gottes sitzt als unser wunderbarer Hohepriester und sich für uns verwendet, für uns spricht und dafür sorgt, dass wir unantastbar, unverklagbar vor Gott hingestellt werden. Nicht, dass, weil wir in uns selbst gerecht sind, sondern weil er gesiegt hat, weil er gerecht ist, weil er vollkommen ist. Ostern sagt uns, dass wir unsere Hoffnung woanders setzen sollen. Nicht in unseren Erfahrungen, nicht in unseren Wertschätzungen, nicht in unseren Materialismus oder in anderen Dingen, an die wir glauben oder an die Menschen heute glauben, sondern dass wir unsere Hoffnung allein auf den auferstandenen Herrn Jesus Christus setzen. Der Herr ist auferstanden. Amen.